Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 140 geht es um die Parousie, also Christi Ankunft. Damals in Episode 68 über den Bahai-Glauben erwähnte ich im Vorbeireden die Parousie als riesiges Thema. Um es nun endlich etwas tiefer zu erklären, möchte ich Teile eines Dialogs zwischen Scott Hahn und Rob Corzine vom St. Paul Center auf Deutsch wiedergeben. Jene Podcast-Episode ist etwas unstrukturiert, da Scott Hahn zu ungeduldig ins Thema gesprungen ist. Daher werde ich sie nicht direkt übersetzt wiedergeben, sondern etwas länger ausholen. Der Titel der Episode lautet: Was hat Christi Wiederkehr mit der Messe und der Eucharistie zu tun? Rob wuchs in einer fundamentalistischen Baptistengemeinde auf und sie haben viel über die Parousie, Christi Wiederkunft, also The Second Coming, geredet. Aber die Kirchenväter, die frühen Christen, verstanden dieses Wort in einer radikal anderen Weise als diese Gruppe von Baptisten. Das griechische Wort Parousia bedeutet wörtlich dabei sein oder Präsenz, aber auch Ankunft, wie zum Beispiel der Einzug eines siegreichen Feldherrn in eine Stadt. Es sind also zwei Aspekte enthalten, sowohl das Herbeikommen von einem anderen Ort als auch die persönliche Gegenwart. Im Neuen Testament kommt es 24 Mal vor. Manchmal ist es in Erwartung einer zukünftigen Parousie von Christus. Ein andermal lobt Paulus die Philipper, dass sie getreu sind, sowohl in seiner Abwesenheit als auch in seiner Parousie, also wenn er zu ihnen kommt. Das Wort bezieht sich also nicht eindeutig nur auf Christus und nicht nur auf eine zukünftige einmalige Wiederkehr. Doch wenn man bei Wikipedia oder in einem Wörterbuch nachschaut, wird es nur als die endzeitliche Ankunft Christi definiert. Dabei gibt es nur ein Problem. Eines, das für alle Christen peinlich ist. C.S. Lewis schreibt darüber: Sagen Sie, was Sie wollen, wird uns gesagt. Der apokalyptische Glaube der ersten Christen hat sich als falsch erwiesen. Aus dem Neuen Testament geht klar hervor, dass sie alle das zweite Kommen noch zu ihren Lebzeiten erwarteten. Und was noch schlimmer ist, sie hatten einen Grund, und zwar einen, der ihnen sehr peinlich sein wird. Ihr Meister hat es ihnen gesagt. Er teilte nicht nur ihr Trugbild, er schuf es sogar. Er sagte mit so vielen Worten: Diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge getan sind. Und er hatte Unrecht. Er wusste offensichtlich nicht mehr über das Ende der Welt als jeder andere. C.S. Lewis sagt also, es ist sicherlich der peinlichste Vers in der Bibel. Dieses Problem nennt man auch Parousie-Verzögerung und es hat natürlich seine eigene Wikipedia-Seite. Denn das Ende der Welt, Christi Wiederkehr, die Parousie, all diese Dinge werden in der Bibel in Verbindung gesetzt. Und der eine oder andere Vers spricht davon, dass es sehr bald oder noch innerhalb dieser Generation geschehen wird. Nun, die Welt ist nicht zu Ende gegangen, soweit können wir uns sicher sein. Aber gibt es nur eine Bedeutung für dieses Ereignis? Oder geht es hier um eine Lehre auf mehreren Ebenen? Die Kirche erkennt einerseits die zukünftige Wiederkehr Christi an. Wir sprechen ja sonntäglich nach dem Hochgebet das Mysterium des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Auch im trostreichen Rosenkranz beten wir über Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Dies heißt aber nicht, dass die zweite Bedeutung des Wortes, Parousia, ignoriert werden kann, denn das Wort kann ja auch persönliche Gegenwart bedeuten, wie der heilige Paulus es in dem Brief an die Philipper verwendet. Und Jesus hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird alle Tage. Ein Ende der Welt ist tatsächlich innerhalb dieser ersten Generation geschehen, die Zerstörung des Tempels. Dies war nicht einfach nur ein Gebäude irgendwo in der Hauptstadt, sondern das religiöse, soziale und politische Zentrum des jüdischen Lebens. Die in den Büchern Mose geforderten Tieropfer konnten nicht mehr dargebracht werden, weil die Verbindung zu Gott, seine physikalische Präsenz auf der Welt, nicht mehr da war. Außerdem wurden alle Juden aus Jerusalem, ihrer eigenen Hauptstadt, vertrieben. Die Reichsten und Einflussreichen, aber auch Zehntausende einfache Arbeiter haben über Nacht alles verloren, ihre Arbeit, ihr Haus, ihr Feld und in vielen Fällen mehrere Familienmitglieder. Ein ähnliches Ende der Welt ist zuvor schon den Aposteln und Jüngern geschehen. Ihr Herr und Meister, Jesus, der Christus, wurde gefoltert und am Kreuz hingerichtet. Alle Hoffnung zerschlagen, alles, worauf sie ihr Leben aufgebaut hatten, verloren. Aber ist Christus wiedergekommen? Hat das Reich Gottes Einzug gehalten? Ist der Herr persönlich anwesend und bei uns alle Tage? Ja, in der Eucharistie. Schon in den frühesten Liturgien setzen die Kirchenväter Eucharistie und Parousie gleich, als wären es äquivalente Terme. Doch woher hatten die frühen Christen diese Idee? Wir müssen dazu die Ostermysterien verstehen. Es fängt am Gründonnerstag an, als Christus das Pascha-Fest feiert und als das Opferlamm erfüllt, um den neuen Bund zu stiften. Dieser Wechsel vom alten zum neuen Bund tut er, indem er die Eucharistie einführt. Er schenkt sich uns mit Leib und Blut. Scott Hahn baut gerne diesen Vergleich auf. Wenn die Eucharistie nur eine Mahlzeit war, dann war die Kreuzigung nur eine Hinrichtung. Aber wenn die Eucharistie die Hingabe Christi ist, dann und nur dann ist die Kreuzigung die Erfüllung dieses Opfers. Der Gründonnerstag, also die erste Feier der Eucharistie, macht aus der Hinrichtung am Karfreitag eine Opfergabe. Aber der Ostersonntag schließlich macht aus dem Opfer ein Sakrament, denn der Leib, den wir nun empfangen, ist noch immer Christi Leib, aber es ist kein blutig zerschundener Leib mehr, sondern der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Christus. Der Mensch Jesus Christus mit Körper und Geist ist vergöttlicht und deshalb fähig, uns zu Gott zu ziehen. Der Heilige Geist macht Christi Körper für uns präsent, so dass wir in Kommunion mit ihm treten können. Und diese Präsenz ist eine reale Präsenz, so wie der Einzug des siegreichen Feldherrn in seiner Parousie persönliche Präsenz voraussetzt. Sollten wir zu jenen gehören, die noch leben, wenn Christus am Ende der Zeit zurückkommt, könnten wir einen Schock erleben, wenn sich herausstellt, dass er nicht mehr Glorie am letzten Tag hat, als er bereits jetzt an einem Sonntag in der Heiligen Messe hat. Der Unterschied wird nur im Maß der Sichtbarkeit liegen. Denn dann werden wir sehen, was zurzeit noch verhüllt ist. Er wird dann die Aufgabe vollendet haben, uns an seiner Glorie teilhaben zu lassen. Und dies tut er durch die Eucharistie. Im Mittelalter hat man gerne hervorgehoben, dass Christus selber in Johannes Kapitel 6, Vers 54 diese Dinge in Verbindung setzt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Auch der heilige Paulus im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 11, ab Vers 23, nachdem er die Worte der Institution wiederholt hat, sagt: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Man kann es nun so interpretieren, dass diese Worte, bis er kommt, sich auf das jüngste Gericht beziehen. Das Absurde daran ist aber, dass es dann so klingt, als würden wir seinen Tod nur bis dahin preisen werden, aber dann nicht mehr. Wir verkünden also den Tod des Herrn, bis er kommt, und dann hören wir damit auf. Stattdessen sagt Paulus vielleicht dieses: So oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr seinen Tod, und dann kommt er. Demnach richtet er die Lebenden und Toten nicht erst dann, sondern schon jetzt. Deshalb sagt Paulus auch direkt als nächstes: Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu. Nicht erst am Ende, sondern hier und jetzt. Paulus sagt, er macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn und nicht, er macht sich schuldig an einem Symbol und Zeichen für den Leib und das Blut des Herrn. Christus kommt aber nicht, um zu strafen, sondern vor allem, um zu segnen und uns an seinem göttlichen Leben teilhaben zu lassen. Jene, die ihn im Zustand der Gnade empfangen. Und deshalb ist es so wichtig, regelmäßig zur Beichte zu gehen. Dies wirft auch ein ganz neues Licht auf die sogenannte Naherwartung, dass wir, und das werden wir in der aktuellen Adventszeit oft hören, uns bereit machen sollen, da der Herr bald kommt. Wir begreifen ja gar nicht, wie bald. Er kommt, um zu richten und sein Volk um sich zu sammeln. Und genau das geschieht in jeder heiligen Messe. Wir verbinden aber nicht nur die Endzeit mit der Eucharistie, sondern auch die Eucharistie mit der Endzeit. Am Ende der Offenbarung in Kapitel 19 finden wir das Hochzeitsmahl des Lammes. Und was Christus uns in der Eucharistie sagt, könnte ein Mann seiner Frau am Hochzeitstag vor dem Altar sagen: Dies ist mein Leib, hingegeben für dich. In der Eucharistie ist uns dieser Leib geschenkt, um uns seine Glorie zu geben und uns zu heiligen. Wir sehen, dass die Endzeit nicht abgesondert ist von der Eucharistie. Wenn ein sterblicher Mann die Aufgabe, Berufung und Fähigkeit bekommt, physikalische Materie, Brot und Wein, umzuwandeln in Leib, Blut, Geist und Göttlichkeit des Gottmannes, dann wird der Gottmann am Ende der Zeit diesen Leib, seine Kirche nehmen und auf dem Altar der ganzen Welt darbringen, welche in der Offenbarung beschrieben wird als eine Welt mit vier Ecken. Nicht, weil der Autor nicht wusste, dass die Welt rund ist, sondern weil er wusste, dass sie ein Altar ist. Auf diesem Altar vergießen die Märtyrer ihr Blut als Opfergaben. Wenn Christus dann sagt, dies ist mein Leib, dann wird das nicht Brot und Wein sein, sondern die Körper aller Heiligen aus ihren Gräbern. Und sie werden einen neuen, verklärten Leib bekommen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Tief verbunden ist also die Eucharistie als Parousie, als Präsenz und Gegenwärtigkeit Gottes und das Ende der Zeiten, die Parousie als Wiederkunft in Herrlichkeit. Das Problem der Parousieverzögerung, der peinliche Vers, Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht, ist also nur peinlich für jene, die die Bibel nicht sakramental verstehen. Der Tempel in Jerusalem war bis dahin das sakramentale Zentrum des Glaubens und seine Zerstörung im Jahre 70 erfüllte nicht nur diese Prophezeiung, sondern ist auch selber eine Prophezeiung für die Endzeit, in der dann auch Himmel und Erde vergehen werden. So macht es Sinn, dass das, was Christus hier vorhersagt, sowohl auf die erste Generation zutrifft, seit der neue eucharistische Bund gilt, als auch auf das jüngste Gericht zutrifft. Man denke auch an die Worte Jesu in Matthäus 16, Vers 28. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schauen, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Offenbar hat er erwartet, innerhalb einer Generation zurückzukommen. Aber schon die Kirchenväter weisen darauf hin, dass unter denen, die dort standen, auch Petrus, Jakobus und Johannes waren. Jene Jünger, die im nächsten Kapitel 17 mit auf den Berg Tabor kamen, wo sie seinen verklärten Körper gesehen haben. Wie auch der lutherische Pastor und Theologe aus Yale, Jaroslav Pelikan, schreibt: Man sucht vergeblich nach Beweisen, dass die frühen Christen die Wiederkehr Christi in Kürze erwartet haben. Die Eucharistie war für die frühen Christen keine Kompensation von Gott für die verspätete Parousie, sondern wurde verstanden und gefeiert als die Parousie, die persönliche Präsenz Gottes. In evangelikalen Kreisen dagegen wird er so gelehrt: Nach ein paar Jahren mussten die Christen sich eingestehen, dass Christus nicht so bald wiederkommt. Entweder hat Jesus es falsch gesagt, oder wir haben ihn falsch verstanden. Und so mussten sie dann eine institutionelle Kirche schaffen mit Dogmen und Sakramenten. Wenn wir also wie die Materialisten des 21. Jahrhunderts denken, sehen wir, dass Christus sein Versprechen nicht wahrgemacht hat und dass C.S. Lewis zu Recht durch diese Verse beschämt ist. Aber wenn wir durch die sakramentale Brille schauen, sehen wir, dass Jesus nicht verspätet ist oder sein Versprechen gebrochen hat, sondern dass er in der Eucharistie in verhüllter Glorie zu uns kommt. Wenn wir die Eucharistie so sehen könnten, wie unsere Schutzengel sie sehen, dann würden wir sie auch flüstern hören: Amen, er ist gekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ähnliches kann über das kommende Königreich gesagt werden. Wenn man die Bibel nicht sakramental liest, kann man enttäuscht sein, dass Christus uns ein Königreich versprochen hat, aber uns nur eine Kirche gelassen hat. Denn Königreiche sucht man heute an allen falschen Stellen. Das Königreich ist da, wo der König ist. Und Christus ist in der Eucharistie. Und die Kirche ist ein eucharistischer Organismus, nicht nur eine menschliche Organisation. Die Worte der Einsetzung machen aus der Kirche ein eucharistisches Königreich. Der Katechismus drückt es in Abschnitt 2816 so aus: Seit dem letzten Abendmahl kommt das Reich Gottes in der Eucharistie. Es ist mitten unter uns. Das Reich Gottes wird in Herrlichkeit kommen, wenn Christus es dem Vater übergeben wird. Papst Benedikt XVI. Zitiert im zweiten Buch zu Jesus von Nazareth das Brevier vom heiligen Bernard von Clairvaux, der lebte etwa im 12. Jahrhundert. Wir sind zum Glauben an ein dreifaches Kommen des Herrn gelangt. Das dritte findet zwischen den beiden anderen statt. Adventus Medius ist die lateinische Phrase. Sein erstes Kommen erfolgte im Fleisch und in sterblicher Schwäche. Dieses mittlere Kommen liegt in der Kraft des Heiligen Geistes, das letzte Kommen wird in Herrlichkeit und Majestät sein. Dieses mittlere Kommen ist verhüllt und nur mit den Augen des Glaubens sichtbar. Und dieser Gedanke sind nicht nur fromme Sprüche, sondern der Kern dessen, was wir reale Präsenz nennen. In der Doxologie, einem Abschnitt der Liturgie, finden wir ein Wörtchen, das diese Realität ausdrückt. Hören Sie genau auf die Worte, die der Priester zum Abschluss des Hochgebetes sagt: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Herrlichkeit und Ehre sind nicht erst dann in der Zukunft, sondern jetzt unter uns. Wir hoffen auf das neue Leben in Glorie, wenn der Weizen und das Unkraut getrennt sind, wenn die guten und die schlechten Fische auseinandersortiert sind. Aber wir warten nicht auf das Königreich, denn dies ist bereits da. Nun möchte ich Sie, geehrter Zuhörer, einladen, in der Adventszeit über das Kommen des Herrn nachzudenken, über das erste Kommen, welches wir in ein paar Wochen zu Weihnachten feiern, über das mittlere Kommen, welches jedes Mal geschieht, wenn wir als Kirche das Sakrament der Eucharistie feiern, um uns zum Reich Gottes zu machen, mit unserem König präsent mitten unter uns. Und über das zukünftige Kommen in Herrlichkeit, über das wir so viel in den Adventslesungen hören. Senden Sie mir danach doch eine E-Mail an dwal@fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.